Ja, das Thema für heute steht hier und die letzten Abende schon da waren, die bekommen jetzt ein Bild, das sie kennen, nämlich den Aufbau des Hiob-Buches. Und es ist ja das Schöne bei uns, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen, nicht nur an diesen Abenden, sondern wie jetzt auch im Gespräch, in den Fragen dargestellt. Das ist ein Zentrum unserer Arbeit. Und jetzt kann man mit den Texten auf allen Ebenen umgehen. Ich nehme an, dass viele von euch oder alle das Losungsbüchlein kennen, ja? Also bis vor zweieinhalb Monaten sprach ich immer von meinem kleinen blauen Büchlein. Ich gebe manchmal auch an der IHL, mache ich einen Morgenimpuls oder eine, früher sagte man Andacht, also eine kurze Andacht, so ein Bibelwort sprechen, Gebet. Und da nehme ich häufig einen Vers aus, ich nehme gerne das Losungsbüchlein. Bis vor 2,5 Monaten war es das kleine Blaue, jetzt habe ich ein buntes. Jetzt kann ich nicht mehr vom kleinen blauen Losungsbüchlein sprechen. Ein Vers. Man kann es noch mal herunterbrechen auf die Halbversebene. Man kann es noch einmal herunterbrechen auf die Wortebene. Man kann gut eine Andacht machen über einen Begriff, über ein Wort. Und dann kann man das nach oben ausbauen auf die Kapitelebene, auf die Buchabschnittsebene, auf die Buchebene. Und jede Ebene hat einen Deutungshorizont. Jedes, das einzelne Wort, der Vers, das Kapitel und so weiter. Je größer die Textblöcke werden, umso schwieriger wird die Interpretation. Umso mehr muss man sich bemühen, dass man eine möglichst zutreffende Interpretation erwischt. Und es ist deshalb auch etwas schwierig, weil in unserem schönen Lande wir etwas den Umgang mit großen Textkomplexen verlernt haben. Und das ist gerade in der Bibel nicht, wenn ich an der IHL die Studierenden frage, sagt mir die Botschaft der 5 Bücher Mose mit 2 Sätzen. 5 Bücher Mose mit 2 Sätzen? Hier ist jetzt die Buchebene. Wir kommen dann zu einem Unterabschnitt, die reden Elihus heute Abend, aber die Buchebene, auch eine Interpretationsebene und keine leichte Interpretation, wie gesagt, je größer die Textkomplexe werden. Und deshalb blende ich das immer wieder ein, weil ich meine, das Buch hat auch als Ganzes eine Botschaft. Und das habe ich schon angedeutet, ist zunächst die Botschaft eines Weges. Hiob geht einen Weg und dabei wird er begleitet von Menschen. Und ich habe vorher auch in dem Gespräch gesagt, das halte ich für ganz wichtig in der Jugendarbeit, dass wir mit jungen Menschen unterwegs sind. Und Weg, der Weg als ein ganz wichtiger Zugang zum Leben, zum Verstehen, Biografie. So, jetzt hatten wir gestern Kapitel 4 bis 27 das Gespräch Hiobs mit seinen 3 Freunden, Eliphas, Bildad und Zophar, der längste Abschnitt des Hiob-Buches. Ergebnislos, die 4 entwickeln sich auseinander, aus Freunden werden Feinde. Und sie haben sich am Ende nichts mehr zu sagen. Und das ist jetzt meines Erachtens auf der Erzählebene spannend. Ja, gibt es jetzt noch was? Also wenn wir jetzt nicht das ganze Hiob-Buch vor uns hätten, sondern immer nur den Abschnitt, den wir besprechen, ja was ist jetzt? Gibt es eine Hilfe für Hiob? Gibt es Antworten? Kapitel 27 endet ohne Antwort. So, und jetzt geht es weiter und ich habe gesagt, ich halte Kapitel 28 für die Mitte des Hiob-Buches, ein ganz tolles, auch poetisch wunderbares Gedicht. Die Poesie bei Hiob habe ich noch gar nicht gewürdigt, ich werde mich auch zurückhalten. Ein wunderbares, schönes Gedicht über die Weisheit. Und ich zitiere nur den Schluss, der lautet nämlich, kann man sich auch leicht merken, 28, 28, Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und meiden das Böse, das ist Einsicht. Das ist ein ganz klassisches weisheitliches Wort, wie wir es in den Sprüchen haben und überhaupt in der Weisheitsliteratur. Die Furcht des Herrn ist Weisheit. Und wo haben wir das schon einmal gehört? Kapitel 1, Vers 1. Und da wird gesagt, Hiob war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meide das Böse. Und jetzt haben wir wieder Gottesfurcht und das Böse meiden. Und ich denke, hier wird in der Darstellung des Hiob-Buches ein Signal gesetzt, nämlich die folgenden Kapitel sind im Umgang mit der Frage, die Hiob beschäftigt als leitenden Weisheit. Während das bisher nicht der Fall war, Hiob und seine drei Freunde, so habe ich gestern geendet, die letzte oder zweitletzte Folie, die werfen sich gegenseitig vor, dass sie die Weisheit nicht haben. Jeder reklamiert für sich die Weisheit. Meines Erachtens ist das ein Signal, dass das Hiob-Buch sendet. Ab jetzt geht es um positive Antworten. Die drei Freunde Hiobs helfen Hiob nicht. Die Gründe habe ich gestern genannt, die wiederhole ich nicht mehr. Aber jetzt kommen positive Hilfen. Das wäre zunächst die Kapitel 28 folgen, nämlich Kapitel 29 bis 31. Weitere Reden Hiobs, aber darauf gehe ich nicht ein. Bei vier Einheiten zu Hiob fallen immer 28 bis 31 weg. So ist es halt. Bei fünf gibt es auch 28 bis 31. Nur ein Satz, woran zeigt sich die Weisheit Hiobs? Er spricht in Kapitel 29 bis 31 über sein Leben anders wie in Kapitel 3. Bei Hiob hat sich etwas entwickelt. Und ich sage es jetzt so, von der subjektiven zur objektiven Wahrheit. In Kapitel 3 sah er sein Leben nur noch als Dunkel, Finsternis und so weiter und will nicht mehr leben. Und jetzt sieht er sein Leben so, wie es tatsächlich war, nämlich die gute Zeit und die schlechte Zeit. In Kapitel 29 und 30, Kapitel 31 spare ich jetzt aus. Nach diesem Block, Kapitel 28 bis 31, kommen jetzt die Reden Elihus. Die Reden Elihus sind der Teil, der mich am längsten gequält hat, zu dem ich am längsten keinen Zugang fand. Ich habe das gestern Abend gesagt, das Hiob-Buch hat sich für mich Stück für Stück erschlossen, nicht am Stück, nicht auf einmal. Da fiel die Erkenntnis nicht senkrecht vom Himmel, sondern es war ein Weg. Und mit den Kapiteln 32 bis 37 habe ich am längsten oder zuletzt noch sehr lange gerungen und bin jetzt zu einer Auslegung gekommen, die mich befriedigt. Mich. Das muss für euch nicht der Fall sein. Ja? Das erste Vorzeichen ist, wie gesagt, eine positive Interpretation der Elihu-Reden von Kapitel 28 her. Die Elihu-Reden sind bei den Auslegern des Hiob-Buches in der alttestamentlichen Wissenschaft am umstrittensten. Bei den Elihu-Reden haben wir die breiteste Deutungen, nämlich die einen sagen, das ist der gleiche Schwätzer wie die drei anderen Freunde. Da wird gar nichts anders und besser. Und die anderen sagen, ich sage jetzt die Extreminterpretation in positiver Weise, das ist Jesus im Alten Testament. Ich persönlich vertrete eine positive Elihu-Interpretation, das wird nachher deutlich werden. Grund 1 ist die Struktur des Hiob-Buches, die Folie. Punkt 2 ist der Inhalt der Elihu-Reden. Und diejenigen, die sagen, der Elihu ist der gleiche Schwätzer wie die anderen Freunde, die verstehe ich inzwischen nicht mehr. Ich fürchte, sie haben ein anderes Hiob-Buch wie ich. Also einen anderen Text halt bei diesen Kapiteln. Ich möchte noch auf etwas anderes hinweisen. Wichtig ist mir ja für das Hiob-Buch sehr stark auch die Bedeutung für die Seelsorge. Meines Erachtens ist das Hiob-Buch eines der besten Lehrbücher für die Seelsorge. Und jetzt haben wir nach Kapitel 28 und den abschließenden Reden von Hiob die Reden eines Menschen, Elihu. Und dann haben wir die Gottesrede. Und das ist für mich Modell Seelsorge. Die Bedeutung eines Menschen, der in positiver Weise durch eine weisheitliche Rede hilft. Und dessen Ziel es ist, sich überflüssig zu machen, weil der Beseelsorgte wieder in eine positive Beziehung zu Gott kommt. Also das ist für mich Modell Seelsorge, Mensch und Gott. Und der Mensch kann abtreten, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Weil, ich habe jetzt gesagt, der Beseelsorgte in ein neues Verhältnis zu Gott kommt. Und so taucht Elihu nach Kapitel 37 nicht mehr auf. Elihu taucht auch vorher nicht auf. Ich denke, dass hier bewusst eine Spannung, erzählerisch eine Spannung aufgebaut wird. Nach dem, was Elihu sagt, war er bei allen Gesprächen, Kapitel 4 bis 27 dabei, auch bei Kapitel 3. Er zitiert wörtlich aus diesen Kapiteln, er war dabei. Er wird aber nicht genannt. Ich sehe hier vom Erzähltechnischen her eine Spannung nach Kapitel 27, die Frage, ja, gibt's noch einen, der helfen kann, einen Menschen? Und das ist dann dieser Elihu. Und danach taucht er nicht mehr auf. Meine Interpretation, seltsorgerlich, er ist nicht mehr notwendig, kann abtreten. Echte Seelsorge klammert sich nicht an die Beseelsorgten, sondern kann loslassen, wenn eine entsprechende Veränderung passiert ist. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wenn wir durch die paar Kapitel da kommen. Ein paar formale Beobachtungen zu den Elihu-Reden. Eine lange Rede am Stück im Buch Hiob. Vergleichbar lang nur der Teil davor, die Hiob reden. Hiob antwortet nicht, es ist das Stück im Hiob-Buch ohne Diskussion. Drittens, Elihu fasst die vorausgehenden langen Reden genial zusammen. Also ich halte ihn für ein systematisches Käpsele. Nicht, der hat die 4 bis 27 Kapitel zugehört und fasst diese Kapitel zusammen in zwei Sätzen. Das ist genial. Und jetzt kommt wieder etwas. Das Hiob-Buch gibt mir eine Deutung von Kapitel 4 bis 27. Was gibt mir das Buch innertextlich für Hilfen für die Interpretation? Dann muss ich mir nicht überlegen, wie muss ich das interpretieren, sondern das Buch interpretiert selber. Und das geschieht durch diesen Elihu, die Kapitel 4 bis 27. Und dann leitet die letzte Elihu-Rede leitet über zur Gottesrede. Und das ist wiederum erzähltechnisch, da hat eigentlich ein Wort von Hiob keinen Platz mehr. Nach Elihu kommt die Gottesrede. So, es gibt eine Einleitung zu den vier Elihu-Reden. Aber Elihu, der Sohn Barachels, des Busiters aus dem Geschlecht Ram, war zornig. Er war zornig über Hiob, weil er sich selber für gerechter hielt als Gott. Auch war er zornig über seine drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden. Und auch Hiob verdammten. Elihu aber hatte gewartet, bis sie mit Hiob geredet hatten, weil sie älter waren als er. Es folgt dann noch eine ganz lange Auslassung über das Alter, warum sich hier Elihu zurückgehalten hat. Ein paar Dinge, kleine Beobachtungen. Bei Elihu haben wir ausführlich den Namen. So ausführlich wie bei den drei anderen Freunden nicht. Und das sind lauter kleine Hinweise für die Auslegung. Und da gibt es bei Hiob im Hiob-Buch ganz viele kleine Feinheiten, auf die ich nicht im Detail eingehen kann. Hier, Elihu, der Sohn Barachels. Elihu heißt, mein Gott ist er. Das ist ein hebräischer Name, Eli, mein Gott, Hu, er. Elihu, mein Gott ist er. Das ist ein Bekenntnisname, ein religiöser Name. Also im Unterschied zu Hartmut, ist ein heidnischer Name, der hat mit Gott gar nichts zu tun. Im Unterschied im Deutschen zum Beispiel zu Gottlob, Gottlieb, Christian, lauter Namen, die man heute nicht mehr so häufig hat. Das sind religiöse Namen. Elihu hat so einen Namen. Und sein Vater auch. Barachel, da steckt das hebräische Wort Barach drin und das heißt segnen. Mein Gott ist er, der Sohn des Gesegneten. Das ist ein kleiner Hinweis, dass wir es hier wohl mit einer stark religiös geprägten Familie zu tun haben. Und jetzt heißt es von diesem Elihu, er war zornig und das heißt ein paar Mal und die Frage ist, ob das jetzt so positiv ist. Man könnte aber das Wort zornig auch etwas ein bisschen milder übersetzen. Er war entrüstet. Er war, in dem Wort Zorn steckt im Hebräischen die Nase drin. Nicht, er hat geschnaubt. Nach dem, was er angehört hat. Der hat jetzt Kapitel 4 bis 27 angehört. Also ist vielleicht auch verständlich. Und jetzt die Interpretation. Dass die systematische Gabe dieses Elihu, er war aufgebracht über Hiob, weil er sich für gerechter hielt als Gott. Ich bin gerecht, ich leide unschuldig, das ist Hiob. Auch war der zornig über die drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden. Nicht? Und jetzt haben wir genau das, was Kapitel 27 Ende schildert. Zu Ende sind die Reden der drei Freunde, zu Ende ist die Rede Hiobs mit den drei Freunden, weil sie sich nichts mehr zu sagen haben. Und jetzt Elihu, der Jüngere. Eigentlich müsste ich jetzt gehen, ja, und den Jüngeren reden lassen. Das ist ein Abschnitt, das wird dann später noch ausführlicher, das ist sehr nachdenkenswert für Ältere. Was ist die Gefahr des Alters? Dass man unbeweglich wird. Früher war es besser. Und ich meinte, wir sollten die Jugendarbeit heute wieder machen, so wie wir sie zu meiner Zeit gemacht haben. Das ist die Gefahr des Alters. Dass man unbeweglich wird. Dass man einrastet. Dass man mit dem Bild eines Weges im weichen Untergrund, ja, dass die Spuren immer tiefer werden und man nicht mehr rauskommt. Ja, die drei Freunde hatten ihr theologisches Muster Tunergehen-Zusammenhang. Und da sind sie nicht rausgekommen. Das ist die Gefahr des Alters. Da kann man nur darauf achten, dass man so nicht wird. Die erste Rede ist aus meiner Sicht die wichtigste. Und die erste Rede hat auch eine lange Einführung. Es ist zusammen mit der vierten Rede auch die längste Rede. Die vierte Rede ist noch länger. Die zweite und dritte Rede ist relativ kurz. Ich kann das Ganze auch nur in Auszügen besprechen und hoffe, das Wesentliche zu treffen. Jetzt die Einleitung. Höre doch Hiob. Zwischen in den Reden der drei Freunde mit Hiob gab es keine persönliche Anrede. Das ist wieder so ein ganz kleiner Hinweis. Höre doch Hiob. Er nennt den Namen. Das habe ich vorher nicht gesagt. Erstes Motto für eine Jugendarbeit, Namen lernen. Oh, das fällt mir an der IHL saumäßig schwer. Mein Namens Dings da oben, die Speicherplatte für Namen ist so dermaßen überlastet. Jedes Jahr 60 neue Studenten, es ist furchtbar. Also schön, dass so viele sind, aber die Namen, ich tue mich echt brutal schwer mit den Namen. Wenn ich heute noch nach Baersbronn komme, kenne ich noch fast alle mit Namen. Da war meine Speicherplatte noch frei. Bengelhaus wurde schon schwieriger, da war sie schon halb voll und jetzt ist sie ganz voll. Ich bräuchte mal eine Auswechslung. Höre doch Hiob, Name, Person. Meine Rede und merke auf meine Worte, mein Herz spricht aufrichtige Worte und meine Lippe reden lautere Erkenntnis. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Er wirbt um den Hiob, er wirbt um Anerkennung. Kannst du, so antworte mir, rüste dich gegen mich und stelle dich. Gleichzeitig ist der Elihu nicht ein Schmeichler, nicht nur ein Schulterklopfer, kein Schleimer. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz: Siehe, vor Gott bin ich wie du. Und aus Erde bin auch ich gemacht. Siehe, du brauchst vor mir nicht zu erschrecken. Spielt er hier auf die Diskussion mit den drei Freunden. Du brauchst vor mir nicht zu erschrecken. Und mein Drängen soll nicht auf dir lasten. Ich bin wie du. Du hast geredet vor meinen Ohren, den Ton deiner Reden höre ich noch. Jetzt kommt wörtliches Zitat. Ich bin rein ohne Missetat, unschuldig und habe keine Sünde. Siehe, Gott erfindet Vorwürfe wider mich. Er betrachtet mich als einen Feind. Er hat meine Füße in den Block gelegt und hat Acht auf alle meine Wege. Siehe, darin hast du nicht recht, muss ich dir antworten, denn Gott ist mehr als ein Mensch. Aus meiner Sicht verbindet sich hier der Versuch, Hiob zu gewinnen und gleichzeitig in der sachlichen Diskussion Hiob zu stellen. Beides miteinander. Das, was ich gestern beschrieben habe, als das Spannungsfeld zwischen Liebe und Wahrheit. Den Menschen gewinnen, aber nicht der Wahrheit aus dem Weg gehen. Das die Einleitung zur ersten Rede und jetzt inhaltlich erste Rede. Warum willst du mit ihm hadern, wie er auf Menschenworte nicht Antwort gibt? Thema Antwort. Denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite, nur beachtet man es nicht. Jetzt ist Elihu bei dem Thema, das Hiob plagt, Gott hat mir nicht geantwortet. Gott antwortet nicht, Gott schweigt. Und jetzt sagt er, Gott redet auf verschiedene Weise. Er nennt zwei Beispiele. Erstes Beispiel den Traum, das führe ich nicht aus, weil ich meine, das bezieht sich nicht auf den Hiob. Und das zweite Beispiel, wie Gott redet, was der Elihu ausführt, das bezieht sich auf den Hiob. Ihr seht, das sind ein paar Verse dazwischen. Auch warnt er ihn durch Schmerzen auf seinem Bett und durch heftigen Kampf in seinen Gliedern und richtet ihm sein Leben so zu, dass ihm vor der Speise ekelt und seine Seele, dass sie nicht Lust hat zu essen. Sein Fleisch windet dahin, dass man es nicht ansehen kann und seine Knochen stehen heraus, dass man lieber wegsieht. So nähert er sich der Grube, also dem Tod, und sein Leben den Toten. Wir merken an dieser Ausführung, auch Elihu kennt nicht die Himmelsszene. Darf ich so antworten? Auch der Seelsorger kennt nicht die Himmelsszene. War gestern die Frage nicht, können wir die Warum-Frage beantworten? Ich sage in der Regel nicht, warum, weil wir die Himmelsszene nicht kennen. Aber die Beschreibung passt jetzt auf Hiob. Er beschreibt einen leidenden Menschen, der auf dem Weg ist zum Grab, der auf dem Weg ist zum Tod. Und jetzt, wie deutet es der Elihu? Und wenn jetzt Elihu positiv zu deuten ist, bekommen wir zur Himmelsszene eine zusätzliche Antwort. Also wir bekommen eine Polyphonie der Antworten. Kommt dann zu ihm ein Englein, Mittler, einer aus tausend, kundzutun dem Menschen, was für ihn recht ist, so wird er ihm gnädig sein. Er wird dem Leidenden gnädig sein und sagen, erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten, denn ich habe ein Lösegeld gefunden. Sein Fleisch blühe wieder wie in der Jugend und er soll wieder jung werden. Der als krank, leidend, beschriebene auf dem Weg zum Tod, da kommt jetzt ein Engel, ein Vermittler, der ein Lösegeld hat, der dieser Menschen, einem wie Hiob, gnädig ist und das Unheil wendet. Und er wieder jung wird und sein Fleisch blüht. Er wird Gott bitten und der wird ihm Gnade erweisen und wird ihn sein Antlitz sehen lassen mit Freuden und wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Er wird vor den Leuten singen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt. Jetzt kommen wir auf eine andere Schuld. Ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, nämlich Gott gegenüber. Aber es ist mir nicht vergolten worden, Gott hat mich erlöst, dass ich nicht hinfahre zu den Toten, sondern mein Leben das Licht sieht. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem jeden, dass er sein Leben zurückbringe von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Ein paar Beobachtungen schon an dieser Stelle. Ich halte diese erste Rede für die wichtigste. Was Elihu von den anderen drei unterscheidet. Erstens, die Verbindung von Empathie und Wahrheit. Die Verbindung von Einfühlung und Wahrheit. Hiob, ich bin wie du, ich will dich nicht belasten. Aber über die Sache müssen wir streiten. Zweitens, Gott redet schon. Hiob, Gott redet, du hast nur nicht gehört. Gott redet im Geschehen. Die Deutung des Geschehens in der Biografie, wie Gott hier redet, ist viel schwerer wie die Deutung des Wortes. Aber Gott redet durch Führung. Hiob, was will dir Gott sagen durch die Führung? Was will dir Gott sagen? Was will dir Gott sagen durch das Geschehen? Und nachdem ich vorher das Alter doch sehr ermahnt habe, von Elihu her, möchte ich jetzt an einem Punkt im Alter eine Lanze brechen. Ich denke, dass man im Älterwerden auch das Geschehen, die Geschichte, die Führungen im Leben besser versteht. So geht es wenigstens mir. Ich verstehe jetzt manches, was ich vor Jahren nicht verstanden habe, in meinem Leben, was Gott mit mir gemacht hat, was er mir sagen will dadurch. Das ist etwas Schönes im Alter werden, vor allem wenn man dann noch halbwegs gesund ist. Gott redet im Geschehen. Eine weitere Besonderheit bei Elihu geht es im Unterschied zu den Freunden nicht um eine Sünde Hiobs in der Vergangenheit. Elihu rührt nicht im Leben von Hiob und sagt, da muss doch etwas sein. Hiob gibt's zu. Elihu ist mit Hiob in der Gegenwart. Du bist jetzt der Leidende. Was will dir Gott sagen? Und Elihu hat Hoffnung für Hiob. Du wirst wieder gesund werden. Du wirst wieder wie ein junger Mensch werden. Ganz große Hoffnung für Hiob, das ist dann in der vierten Rede auch noch einmal so. Ich möchte das etwas vertiefen durch meine Interpretation. Was sagt Gott Hiob durch die Geschichte? Er zeigt ihm, wer er ist als Mensch. nämlich vergänglich. Staub. Staubexistenz. Das ist ein ganz häufiges Bild auch in dem Psalm, nicht der Mensch ist Staub. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld und die Blumen auf dem Feld blühen relativ kurz. Deshalb sind meine Lieblingsblumen die Silberdistel, die blühen bei mir seit 30 Jahren. Werdet nur staubig, aber sonst einwandfrei. Pflegeleicht, braucht kein Wasser und nichts, immer gut. Gott zeigt dem Menschen, wer er ist. Und jetzt solches tut er zwei- oder dreimal im Leben von einem jeden. Und bitte nehmt es jetzt nicht so, dass er in eurem Leben zählt, wie viel habe ich schon hinter mir. Ich glaube, da ist Gott ein bisschen großzügiger. Kann auch sein, nur einmal oder fünfmal. Dass er den Menschen führt an den Rand der Grube. Warst schon mal am Rand der Grube? Dann kannst du einmal streichen. Und da zeigt Gott, wer wir sind mit unserem Leben. Und dann verstehen und nehmen wir jeden Tag als Gnade, wenn wir erleben, dass wir am Rand der Grube sind. Zweite Rede, sehr kurz mache ich die. Da wird jetzt in der Sache der Wahrheitsfrage relativ heftig, der Elihu. Lasst uns ein Urteil finden, dass wir miteinander erkennen, was gut ist, denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht. Doch Gott verweigert mir mein Recht, Gott ist ungerecht. Ich soll lügen, obwohl ich Recht habe, und mich quält der Pfeil, der mich traf, obwohl ich doch ohne Schuld bin. Wo ist so ein Mann wie Hiob, der Hohn trinkt wie Wasser und auf dem Weg geht mit den Übeltätern und wandelt mit den gottlosen Leuten? Denn er hat gesagt, es nützt dem Menschen nichts, wenn er Gottes Wohlgefallen sucht. Darum hört mir zu, ihr weisen Männer, es sei ferne, dass Gott sollte gottlos handeln und der Allmächtige ungerecht. Sondern er vergilt dem Menschen, wie er verdient hat und trifft einen jeden nach seinem Tun. Ohne Zweifel, Gott tut niemals Unrecht und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Also jetzt widerspricht der Hiob, der sagt, ich bin gerecht, Gott ist ungerecht. Ich interpretiere diese Rede so, auch hier kein Rückgriff in Hiobs früheres Leben im Sinne der drei Freunde, sondern Hiob, jetzt sündigst du. Und zwar gegenüber Gott. Nicht gegenüber deinen Mitarbeitern, sondern gegenüber Gott, weil du sagst, Gott ist ungerecht. Das ist ein Urteil, das dir nicht zusteht und das ist nicht die Wahrheit. Ich interpretiere das nicht im Blick auf die Vergangenheit, sondern präsentisch. Jetzt in deinem Leiden bist du in der Gefahr, zum Gottlosen zu werden. Nicht früher, das sagen die drei Freunde, sondern jetzt. Pass auf in deinem Leiden, dass du nicht gottlos wirst. Dritte Rede. Hältst du das für recht, nennst du das meine Gerechtigkeit vor Gott, dass du sprichst, was nützt sie mir? Was habe ich davon, dass ich nicht sündige? Ich will dir antworten, ein Wort und deinen Freunden mit dir. Interessant, er spricht alle vier an. Schau gen Himmel und sieh und schau die Wolken an, hoch über dir. Sündigst du, was kannst du ihm schaden? Und wenn deine Missetaten viel sind, was kannst du ihm tun? Und wenn du gerecht wärst, was kannst du ihm geben? Oder was wird er von deinen Händen nehmen? Nur einem Menschen wie dir kann deine Bosheit etwas tun und einem Menschenkind deine Gerechtigkeit. Eine sehr extreme Aussage, in welche Richtung geht sie nach meinem Verstehen? Was nützt sie mir, meine Gerechtigkeit? Was habe ich davon, dass ich nicht sündige? Die Frage nach dem Menschen und jetzt die Antwort, Gott nützt es gar nichts. Wie du lebst, das nützt Gott überhaupt nichts. Gott ist im Himmel, du bist auf der Erde. Was berührt es Gott, wie du lebst? Sondern, Vers 8, nur einem Menschen wie dir kann deine Bosheit etwas tun und einem Menschenkind deine Gerechtigkeit. Du nützt mit deinem Leben dir und deinem Nächsten. Ich habe hier einen verborgenen Hinweis auf die Rechtfertigung. Mein Leben sündlos oder nicht sündlos, das nützt Gott überhaupt nichts. Er ist im Himmel und wir auf Erden. Wie soll der von unserem Tun berührt sein? Mit deinem Verhalten nützt du dir und deinem Nächsten. Mit deiner Sünde schadest du dir und deinem Nächsten. Mit deiner Gerechtigkeit nützt du dir und deinem Nächsten. Das ist sehr einseitig gesprochen, aber es steckt vielleicht hier dahinter. Vielleicht erinnern sich die Dienstagabendbesucher, ist Hiob umsonst fromm? Will ich mir mit meiner Frömmigkeit bei Gott etwas verdienen? Rechtfertigung heißt allein aus Gnaden. Und mein Werk nützt mir und meinem Nächsten. Meine Sünde schadet mir und meinem Nächsten. Sehr pointiert geredet. Um diese Botschaft dem Hiob zu sagen, die Botschaft der Rechtfertigung. Letzte Rede. Sonst wird es nichts mehr mit Fragen. Die war so gut die letzten Abende. Haben wir richtig gefallen. Das haben wir, ich mache jetzt Nora. Siehe, Gott ist mächtig und verwirft niemand, er ist mächtig an Kraft des Herzens. Den Gottlosen erhält er nicht am Leben, sondern hilft dem Elenden zum Recht. Er wendet seine Augen nicht von dem Gerechten, sondern mit Königen auf dem Thron lässt er sie sitzen, immer da, dass sie groß werden. Aber den Elenden wird er durch sein Elend erretten und ihm das Ohr öffnen durch Trübsal. Gott hilft dem Elenden, Hiob. Deshalb versteige dich nicht in deinen Aussagen über Gott. So reißt er auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Und an deinem Tisch von all dem Guten voll wirst du Ruhe haben. Wenn du aber richtest wie die Gottlosen, so halten dich dein Gericht und dein Recht fest. Und jetzt noch einmal im Unterschied zu den Freunden, wenn du jetzt richtest wie die Gottlosen, jetzt, Gegenwart, nicht Vergangenheit. Siehe zu, dass nicht dein Zorn dich verlockt oder die Menge des Lösegelds dich verleitet. Wird dein Geschrei dich aus der Not bringen oder alle kräftigen Anstrengungen? Sehne dich nicht nach der Nacht, die Völker wegnimmt von ihren Städten. Jetzt geht er auch auf Kapitel 3 ein. Hiob sehnt sich nach der Finsternis. Übrigens, da geht auch Gott drauf ein, aber erst morgen Abend macht es Gott. Sehne dich nicht nach der Nacht. Hiob, was hast du geredet in Kapitel 3? Weißt du, was du geredet hast? Na, wir reden ja manchmal Zeugs, wo wir gar nicht denken, was es bedeutet. Sehne dich nicht nach der Nacht. Die Völker wegnimmt von ihrer Stätte. Hüte dich und kehre dich nicht zum Unrecht. Denn Unrecht wählst du lieber als Elend. So, und jetzt kommt der Schluss. Das vernimm, Hiob. Steh still und merke auf die Wunder Gottes. Weißt du, wie Gott in ihnen Weisung gibt und wie er das Licht aus seinen Wolken hervorbrechen lässt? Vorher war es Dunkelheit, jetzt Licht. Gott lässt Licht hervorbrechen. Kannst du gleich ihm die Wolkendecke ausbreiten, die fest ist wie ein gegossener Spiegel? Die Wolkendecke, unter der sich Hiob der Finsternis sieht. Eben sah man das Licht nicht, das hinter den Wolken hell leuchtet. Schönes Bild. Hiob, du bist gerade unter Wolkendecke, du siehst das Licht nicht, aber über der Wolkendecke ist das Licht, jetzt schon. Als aber der Wind daher fuhr, da wurde es klar. Gott zerreißt die Wolkendecke für dich. Von Norden kommt goldener Schein, Licht. Um Gott her ist schrecklicher Glanz. Schrecklich ist keine gute Übersetzung. Ein großer, ein gewaltiger. Ein Glanz, den der Mensch nicht aushält. Den Allmächtigen erreichen wir nicht, der so groß ist an Kraft und Reich in Gerechtigkeit. Das Recht beugt er nicht. Darum sollen ihn die Menschen fürchten und er sieht keinen an, wie weise sie auch sind. Also das ist die Überleitung dann zur Gottesrede, eine Zusammenfassung von Elihu. Es geht Elihu nicht zuerst um Hiobs Vergangenheit, das habe ich schon mehrmals betont. Das ist für mich mit der größte Unterschied zwischen Elihu und den drei Freunden. Er fragt nicht nach einer möglichen früheren Schuld. Gott redet jetzt mit dir, Hiob. Er redet mit dir. Elihu hat Hoffnung für Hiob. Und zwar anders wie die drei Freunde, die sagen, was hast du gesündigt? Bekenne, tu Buße und alles wird wieder gut. Elihu hat in anderer Weise Hoffnung für Hiob. Ja? Es wird in seiner geschichtlichen Fügung liegen, dass Gott diese Zeit des Elends vorbeigehen lässt und es eine neue gute Zeit für Hiob gibt. Elihu warnt Hiob, dass er jetzt im Leid nicht sündigt. Jetzt, nicht gestern, jetzt. Hiob werde jetzt nicht gottlos. Das ist die Gefahr des Leidens, dass man zu Gott sagt, Gott, du bist ungerecht. Das wird uns morgen Abend beschäftigen, das ist die Einlage, der Werbeblock für morgen Abend, Kapitel 42, was ist die Sünde Hiobs? Ja? Worin unterscheidet sich die drei Freunde von Elihu und Gott? Also werde jetzt nicht ungerecht gegenüber Gott. Die größte Hoffnung ist die Gottesbegegnung, diese bereitet Elihu vor und die Gottesrede schließt sich an. Letzte Folie. Ja, jetzt war es tatsächlich da. Ja. Ich sehe hier vier Reden. Ich meine, das ist auch die Einleitung klar. Auch hier ist die Zählung bei den Auslegern nicht einheitlich. Und ich sehe hier in diesen vier Reden eine schöne Anordnung, nämlich die Rahmung der vier Reden ist der Zuspruch. Nicht die Ermahnung, der Zuspruch. Der Zuspruch und der Trost. Hiob, ich habe Hoffnung für dich. Gott redet mit dir. Gott wird einen Engel senden. Du bekommst deinen Neustart. Und dann am Ende auch, Kapitel 4, Gott hilft dem Elenden. Gott will dir helfen. Ich habe Hoffnung für dich. Und dazwischen ist die Ermahnung. Werde jetzt nicht gottlos. Und, dritte Rede, deine Gerechtigkeit nützt dir und deinem Nächsten, sie nützt nicht Gott. Also denke nicht, du musst dir durch deine Gerechtigkeit bei Gott etwas verdienen. Das, was Gott schenkt, ist Geschenk. Was Gott gibt, ist Gnade. Aber bedenke, du nützt dir und deinem Nächsten durch deine Gerechtigkeit. Und ich gehe so weit und sage, dieser Aufbau ist die Evangeliumstruktur. Das Evangelium sagt zuerst Gnade, dann Ermahnung, dann noch einmal Ermahnung und am Schluss wieder Gnade. Das ist das Evangelium. Und deshalb sehe ich hier in den Elihu-Reden das Evangelium im Alten Testament. Und damit bin ich fertig.